Was war das doch für eine heiße Woche? Was ist das heute für ein heißer Tag? Aber ich liebe es. Sonnenschein pur, der Sommer ist da und wir dürfen uns freuen. Und wie der Christoph schon gesagt hat, wir Männer haben gestern wirklich einen super Tag am Bodensee erlebt. Alle in einem Boot und das Boot litt nicht Not. Das ist schon Grund zur Freude. Aber vielleicht denkt der eine oder andere auch, vielleicht gerade jetzt, oh, mir ist diese Hitze gerade zu viel. Es ist doch viel zu heiß. Und wenn man einen Garten hat, dann muss man so viel gießen. Bei so einem Wetter kann ich mich nicht so richtig freuen. Da kann man ja nur schwitzen. So unterschiedlich können äußere Umstände auf Menschen wirken. Und heute möchte ich diese Predigt beginnen mit der Behauptung, Freude finden die, die entschlossen sind, trotz der Umstände danach zu suchen. Eine kleine Kurzgeschichte von G.V. Target mit dem Titel »Das Fenster« habe ich euch mitgebracht, veranschaulicht ein bisschen diese These. Sie erzählt von zwei Männern, die sehr schwer krank waren und sich ein kleines Zimmer in einem Krankenhaus teilten. Der eine Patient durfte jeden Nachmittag eine Stunde im Bett sitzen, um das Wasser in der Lunge leichter zum Abfließen zu bringen. Sein Bett stand unmittelbar neben dem einzigen Fenster des Raumes. Der andere musste die ganze Zeit flach auf dem Rücken liegend verbringen. Die zwei Männer unterhielten sich oft stundenlang miteinander. Sie sprachen von ihren Frauen, ihren Familien, ihrem Zuhause, ihrem Arbeitsplatz, ihrer Militärzeit und wo sie ihren Urlaub verbracht hatten. Und jeden Nachmittag, wenn der Mann in dem Bett am Fenster aufsitzen durfte, verbrachte er die Zeit damit, seinem Zimmergenossen alles genau zu beschreiben, was er draußen sehen konnte. Der Patient im anderen Bett lebte allmählich den ganzen Tag auf diese eine Stunde hin, wo sich sein Gesichtskreis erweiterte und all das Geschehen und die farbige Welt da draußen in neu belebte und anregte, wenn sein Bettkollege anfing zu erzählen. Das Fenster ging auf einen Park mit einem lieblichen See hinaus, so sagte der Mann. Enten und Schwäne vergnügten sich in dem Wasser, während Kinder ihre kleinen Schiffchen schwimmen ließen. Liebespaare wanderten Arm in Arm zwischen Bäumen, die in allen Regen, zwischen Blumen, die in allen Regenbogenfarben schimmerten. Große alte Bäume verschönerten die Landschaft und in der Ferne sehe man eine schöne Silhouette der Stadt. Während der Kranke am Fenster alle diese wunderschönen Einzelheiten beschrieb, schloss der im anderen Bett die Augen und malte sich die Bilder in seiner Fantasie aus. An einem warmen Nachmittag sprach der Patient am Fenster von einer Parade, die da unten gerade vorüberzog. Obwohl der andere die Kapelle nicht hören konnte, sah er sie doch vor seinen geistigen Augen ganz deutlich vor sich, weil sein Nachbar ihm sie einfach so gut beschrieb. Doch da schoss plötzlich ein ganz fremder Gedanke durch seinen Kopf. Warum sollte der andere immer nur allein das Vergnügen haben, das alles anzuschauen, während er selbst nichts davon sah? Das schien ihm nicht fair zu sein. Als dieser Gedanke sich allmählich in ihm festzusetzen begann, empfand der Patient, der liegen musste, zuerst Scham. Doch als die Zeit verging und er nichts Neues mehr zu sehen bekam, wuchsen seine Neidgefühle und erzeugten schließlich bitteren Groll. Er begann darüber zu brüten und konnte schließlich nicht mehr schlafen. Eigentlich hätte er dort am Fenster liegen müssen. Dieser Gedanke beherrschte von da an sein Leben. Eines Abends spät lag er wieder einmal in seinem Bett und starrte an die Decke. Plötzlich begann sein Nachbar zu keuchen. Er rang nach Luft, weil das Wasser in seiner Lunge ihn zu ersticken drohte. Der andere Mann beobachtete in dem schwach beleuchteten Raum von seinem Bett aus, wie er nach der Klingel tastete, um die Schwester herbeizurufen. Doch er selbst rührte sich nicht. Mit seiner eigenen Klingel hätte er ohne weiteres Hilfe holen können. In weniger als 5 Minuten hörte das Keuchen und Würgen auf, ebenso jedes Atemgeräusch. Dann war da nur noch Stille. Tödliche Stille. Am nächsten Morgen trat die Krankenschwester ins Zimmer und wollte den beiden beim Waschen helfen. Als sie den leblosen Körper in dem Bett am Fenster entdeckte, erschrak sie und rief dann 2 Pfleger, die ihn wegbringen sollten. Kein Wort weiter und kein Aufhebens. Sobald es ihm angemessen erschien, fragte nun der Zurückgebliebene, ob er jetzt in das Bett am Fenster verlegt werden könnte. Die Schwester war froh, ihm diesen Gefallen tun zu können, und nachdem sie sich vergewissert hatte, dass es ihm gut ginge, ließ ihn allein. Langsam und unter großen Schmerzen stützte er sich auf seinen Ellenbogen, um einen ersten Blick aus dem Fenster zu werfen. Endlich war es soweit, dass er selbst hinaussehen konnte. Unter Anspannung aller Kräfte gelang es ihm. Und dann sah er eine leere Wand. Diese Geschichte hat mir gefallen, weil sie uns zum einen kleinen Einblick gibt in die Abgründe der menschlichen Seele. Sie zeigt uns zum Beispiel, wie Neid, die grüne Krankheit, wie Shakespeare sie nannte, ein Freudendieb ist und eine Seele so vergiften kann, dass diese jegliche Empathie verliert. Zum anderen, glaube ich, illustriert sie uns auch sehr schön, dass das Streben nach Freude und Glück eigentlich eine Frage der Einstellung ist. Es geht dabei um unsere Haltung, die wir selbst einnehmen können. Denn Freude ist nicht ein Geschenk, das jeden Morgen an unsere Haustür abgeliefert wird, und sie fliegt uns auch nicht durch ein Fenster zu. Nein, unsere Lebensumstände können nicht die Ursache unserer tiefsten Freude sein. Wenn wir unsere Freude von unseren Lebensumständen abhängig machen, werden wir nur sehr selten froh sein und den größten Teil unseres Lebens griesgrämig herumlaufen. Für den Apostel Paulus waren es definitiv nicht die äußeren Umstände, die seine Freude bestimmten, sondern der Grund seiner Freude lag viel tiefer. Wir kehren also zurück zu unserer Predigtreihe über den Philipperbrief. Diese Predigtreihe, die wir vor 2 Wochen begonnen haben. Und bevor wir den Predigttext aus Philipper 1, Abvers 12 lesen, wollen wir uns noch mal kurz daran erinnern, wie es kam, dass der Apostel Paulus den Philipperbrief aus dem Gefängnis schrieb. Nochmal zur Wiederholung. Was war denn die Berufung des Paulus? Er war berufen, das Evangelium den Nationen zu bringen, und deshalb lebte er entsprechend seiner Berufung ein evangeliumzentriertes Leben. Sein großer Traum war es, bis nach Rom zu gehen und auch dort das Evangelium vor dem Kaiser zu bezeugen. Stattdessen endete er als Gefangener in Rom. In Jerusalem wurde er illegal verhaftet, völlig unkorrekt dem Gericht vorgestellt, irrtümlicherweise als Anführer bezeichnet, in dem Bürokratismus einer politischen Maschinerie hineinverwickelt. Als römischer Bürger hatte er das Recht, sich auf den Kaiser zu berufen und dort eine Audienz zu bekommen. Und schließlich reist er dann als Gefangener nach Rom, überlebt einen Schiffbruch auf dem Mittelmeer. Und als er endlich nach Rom ankommt, wurde er festgenommen und danach eigentlich fast 2 Jahre lang vergessen, in einer Art Hausarrest festgehalten. Es gibt einige Ausleger, die davon ausgehen, dass Paulus rund um die Uhr an einen Wachposten gekettet war in dieser Zeit. Nach römischer Sitte gab es alle 6 Stunden einen Wachwechsel. Über den Tag verteilt waren also 4 verschiedene Soldaten bei ihm. Paulus hatte zwar die Freiheit, auch Menschen zu empfangen und ihnen das Evangelium sogar zu sagen, das wissen wir aus der Apostelgeschichte, aber seine Einschränkungen waren doch sehr groß. Er wurde einfach rund um die Uhr bewacht, hatte keine Privatsphäre. Können wir uns das vorstellen? Und trotz all dieser widrigen Umstände ist er der Mann, der seinen Freunden und auch uns aus dieser Gefangenschaft den fröhlichsten Brief des ganzen Neuen Testaments schrieb. Lesen wir mal die Worte des Paulus aus Philipper 1, ab Vers 12 bis Vers 14, langsam durch und hören wir genau hin, ob sich da ein Hinweis auf Bitterkeit oder sonstige negativen Gefühle finden lässt. Er schreibt da: Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist, gerade weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Meine Lieben, das klingt nicht so, als würde jemand hier schreiben, der in seiner Situation sich die Wunden leckt oder in Selbstmitleid verfällt. Ganz im Gegenteil. Paulus erinnert mich vielmehr an jenen Mann aus der Geschichte, dessen Krankenhausbett am Fenster stand. Er sah zwar nur eine kahle, leere Wand. Das war das Gefängnis. Doch er konnte mit den Augen des Herzens sehen, wie trotz seiner widrigen Umstände das Evangelium gefördert wurde, ja, wie sich alles zum Guten wendete. Und das freute ihn. Freude angesichts widriger Umstände, solange das Evangelium verkündigt wird. Das ist das, was Paulus uns hier vorlebt. Er konnte sich freuen, weil seine Freude unabhängig von den äußeren Umständen war. Sie war nicht abhängig von seinem Besitz oder von seinem persönlichen Erfolg oder von seinem Ruf oder dem Ansehen von Menschen. Nein, aus was für einer Quelle floss denn seine Freude? Vers 12, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Seine Freude war das Evangelium. Paulus freute sich, dass sein persönlicher Nachteil der Ausbreitung der guten Botschaft von Jesus Christus förderlich war. Und so konnte er den Philippern sinngemäß schreiben: Ich weiß, dass ihr euch Sorgen macht um mich, weil ich hier gefangen bin. Aber es geht hier in erster Linie nicht um mich. Und es geht auch nicht um euch, sondern es geht um die Verherrlichung des Namens Jesu. Jesus wird verherrlicht, wenn Menschen das Evangelium hören und zu Gott umkehren. Das große Anliegen des Paulus war, dass Jesus Christus gepredigt wird. Und wann immer dies geschah, wurde sein Herz mit Freude erfüllt und er vertraute seinem Gott, dass der den besten Weg zur Verbreitung des Evangeliums für ihn vorbereitet hatte. Was geht in uns vor, wenn wir solche Verse lesen? Wir sind keine Apostel, nicht in dem Sinne, wie Paulus einer war. Wir sind nicht Paulus. Und trotzdem, glaube ich, will uns der Heilige Geist durch dieses Wort heute Morgen etwas sagen. Er will uns fragen, wovon ist unsere Freude abhängig? Wofür setzen wir uns zuallererst ein? Was treibt uns an? Für Paulus war die Antwort klar: Es ist das Evangelium, die Botschaft von Christus, dem gekreuzigten, dem auferstandenen Erlöser. Wie oft haben wir, wenn wir in widrige Umstände geraten, schon die Frage gestellt: Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Ich bin Prediger. Ich bin engagierte Sonntagsschulleiterin. Ich bin schon lange gläubig. Ich bin schon viele Jahre in der Nachfolge. Warum passiert das mir? Wir fragen lieber warum, statt zu fragen wozu. Wozu passiert das ausgerechnet mir? Wie kann sich daraus etwas Positives ergeben, das mit den Zielen Gottes übereinstimmt? Ich bin sicher, Paulus, er wurde von dieser letzten Art von Fragen bewegt. Und deshalb fühlte er sich eben nicht frustriert als ein Opfer der Umstände, sondern sah selbst in diesen widrigen Lebensumständen, dieser widrigen Lebenslage ein offenes Fenster für das Evangelium. In Anlehnung an dieses Lied würde ich sagen, er sah einfach dieses Haus im Himmel. Er konnte es sehen. Zwei Beispiele führt er hier an und sagt uns, wie seine Ketten zur Verbreitung des Evangeliums gedient haben. Vers 13 sagt er, dass durch diese Gefangenschaft die ganze kaiserliche Garde, das heißt alle römischen Wachposten und weit darüber hinaus das Evangelium gehört haben. Wie konnte das geschehen? Ganz einfach. Den Wachen, die Tag ein und Tag aus an Paulus gekettet waren, denen hat Paulus die frohe Botschaft des Evangeliums erzählt. Das waren schon mal Zuhörer, die nicht einmal weglaufen konnten, ne? Und die haben nicht nur das Zeugnis des Paulus durch Worte gehört, sondern auch sein Leben gesehen. Sie waren auch dabei, wenn Paulus diese Freunde, diese Besucher aus den Gemeinden empfangen hat. In Apostelgeschichte 28,30 lesen wir, dass er so viele Besucher empfangen durfte, wie er wollte. Er verkündigte ihnen die Botschaft vom Reich Gottes. Also wieder sehr evangeliumszentriert das Leben sehen wir hier. Und er lehrte sie alle über Jesus, alles über Jesus Christus, den Herrn. Merken wir, Evangelium, Jesus. Er tat es frei und offen und wurde von niemandem daran gehindert. Und die waren hier so an ihm wahrscheinlich angekettet, mussten das alles mithören. Und ich gehe davon aus, diese Wachposten, die haben ihn auch beten hören und sie haben sein persönliches Glaubensleben gesehen, wie er in dieser Situation einfach seinen Glauben lebte. Letztlich wurden diese Wachposten durch Paulus gesegnet, weil eine Ausstrahlung, ein Segen von ihm ausging. Die Wachen die aussahen, als würden sie das Evangelium stoppen können, die erwiesen sich als Sprachrohr des Evangeliums. Das ist doch erstaunlich, liebe Geschwister, weil die haben das weitererzählt, die sind nach Hause gegangen und haben ihren Familien erzählt, was der Paulus, wie der Paulus glaubt, was er glaubt, sein Zeugnis, das Evangelium eben. Es ist einfach erstaunlich. Gott dreht die Sache einfach um, wie er das in seiner Heilsgeschichte immer wieder getan hat. Was aussieht wie so ein riesengroßes Hindernis, entpuppt sich als eine von Gott vorbereitete Gelegenheit zur Verbreitung des Evangeliums. Ein zweites Beispiel führt Paulus hier an, wenn er davon spricht, dass er sich freuen kann, auch angesichts widriger Umstände, weil seine Situation eigentlich zur Förderung des Evangeliums dient. In Vers 14 sagt er, dass bei den meisten Geschwistern in Rom durch sein furchtloses Zeugnis das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen ist, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bevor Paulus in Gefangenschaft geriet, waren die Christen in Rom vielleicht eher zurückhaltend mit der Verkündigung des Evangeliums, verständlicherweise, denn die Feindschaft gegen das Christentum nahm zu. Wir sprechen hier von der Zeit unter Nero. Nun aber sahen sie, wie selbst diese Gefangenschaft des Paulus dazu führte, dass sich das Evangelium ausbreitete. Menschen aus dem Prätorium, von diesen Wachposten, die kamen zum Glauben. Werden wir noch sehen, wir lesen davon in Philipper 4, Abvers 21. Und deshalb legten sie ihre Angst, ihre Menschenfurcht ab und sie verkündeten das Evangelium. Und als Paulus im Gefängnis davon hörte, da jubelte einfach sein Herz, das Evangelium, es kann nicht aufgehalten werden. Und das sollte auch uns Mut machen, liebe Geschwister. Vielleicht denkt jetzt jemand, ach, ich kann nicht reden. Ich habe nicht die Gabe zum Zeugnis. Meine Familie, meine Freunde, die sind sowieso dagegen. Und das Evangelium, naja, es wird in unserer Zeit sowieso abgelehnt. Es weht in unserem Land nicht wirklich Erweckungswind. Lass dich von solchen Gedanken nicht blockieren und beirren. Das Evangelium geht seinen Weg. Und Gott kann auch dein schwaches Zeugnis gebrauchen, um seine Absichten zu erfüllen und sein Reich zu bauen. Er schafft Frucht zu seiner Zeit. Und wir haben die Verheißung, wenn das Evangelium und das Reich Gottes unsere höchste Priorität ist, einerlei in welcher Situation wir uns gerade befinden, dann wird Gott uns alles andere, was wir brauchen, dazu geben. Es geht auch in deinem und in meinem Leben in allererster Linie um Gottes Sache, um seine Ehre, um seinen Plan, um das Evangelium. Ohne Frage sorgt Gott sich auch in unseren Krisen um uns, wenn wir irgendwo festsitzen, so wie Paulus im Gefängnis, kein Thema. Aber unsere Umstände sind nicht das Zentrum aller Dinge. Gottes Absichten stehen im Zentrum. Und wenn wir diese Absichten erkennen und im Vertrauen auf den Wegen gehen, die Gott für uns vorbereitet hat. Wir haben gerade dieses schöne Lied hier gesungen, vom Vertrauen. Dann erfahren wir tiefe und echte Freude, unabhängig von den äußeren Umständen. Paulus konnte sich also freuen, auch angesichts widriger Umstände, solange das Evangelium verkündigt wird. Und er konnte sich selbst dann noch freuen, wenn dieses Evangelium aus unaufrichtigen, neidischen Motiven verkündigt wurde. Das ist das Zweite, was wir hier noch sehen in den Versen 15 bis 18. Freude angesichts unaufrichtiger Motive, solange das Evangelium verkündigt wird, habe ich das umschrieben. Lass uns den Abschnitt noch lesen. Er schreibt hier, bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft durch noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass sie meinen, wie im anderen Fall, die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Erstaunlich, dass selbst schon damals, im ersten Jahrhundert sozusagen, in den frühesten Tagen der Gemeinde, es schon Menschen gab, die die Botschaft des Evangeliums mit unsaumeren Motiven aus Neid und Streitsucht und Selbstsucht verkündigten. Offensichtlich haben sie aber diese frohe Botschaft des Evangeliums nicht verfälscht. Das muss hier festgehalten werden. Diese Leute vertraten keine Irrlehren. Hätten sie das Evangelium verdreht, dann wäre Paulus ganz bestimmt, ganz direkt und unmissverständlich gegen sie vorgegangen, so wie zum Beispiel bei den Galatern das der Fall war. Ich lese uns mal etwas aus dem Galaterbrief, Galater 1, Abvers 6. Da schreibt der Paulus: Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Knallharte Worte, wenn es um die Verteidigung der wahren Botschaft, des wahren Evangeliums geht. Die Männer, von denen Paulus in den Versen im Philipperbrief schreibt, die fallen nicht in diese Kategorie von Irrlehrern, denn sie predigen ein klares Evangelium. Sie waren Predigerkollegen. Sie hatten dieselbe Botschaft. Und dennoch wollten sie dem Paulus schaden. Wie gesagt, der Inhalt ihrer Predigt stand nicht zur Debatte, sondern ihre Motivation. Diese Leute waren neidisch. Auf was waren sie neidisch? Der Paulus schweigt darüber. Vielleicht auch deshalb, weil er sich und seinen Fall nicht zum Thema hier machen will. Aber warum werden Prediger neidisch? Natürlich, sie werden neidisch, wenn sie die Gaben und den Erfolg und die Beliebtheit und die Bekanntheit des anderen sehen. Und vielleicht haben diese Leute hier gedacht, Paulus, der ist jetzt im Gefängnis, jetzt sind wir dran. Wir können auch predigen. Es geht auch ohne Paulus. Und dann haben sie versucht, sich irgendwie selbst hier zu profilieren und Paulus in ein schlechtes Licht zu stellen. Nun glaube ich nicht, dass der Heilige Geist uns durch dieses Wort hier sagen will, Gott interessiert sich nur für den Inhalt unserer Botschaft oder unseres Zeugnisses und die Motivation unseres Herzens, die sei ihm egal. Es gibt genug Bibelstellen, die uns ganz deutlich sagen, dass für Gott unsere Herzenshaltung sehr wichtig ist. Ich bin überzeugt, dass es auch heute in Gemeinden Menschen gibt, die anderen schaden wollen. Sie suchen nach Anerkennung, sie wollen gesehen werden. Sie wollen sich verwirklichen. Und sie sind unglücklich, wenn andere etwas besser können als sie. Und da ist es wichtig, dass wir uns immer wieder unser Herzen reinigen lassen, sodass unsere Motive in unserem Dienst sauber und lauter sind. Diese Männer sahen sich selbst in einem gewissen Konkurrenzkampf mit Paulus, wollten ihn wahrscheinlich mit schlechtem Gerede, mit Kritik fertig machen. Wir wissen es nicht genau. Aber was hier entscheidend ist, der Paulus lässt sich von ihrer negativen, neidischen, selbstsüchtigen Haltung seine Freude nicht rauben. Was für eine Großzügigkeit! Welch eine Gelassenheit uns Paulus hier eigentlich vorlebt. Und ich persönlich möchte auch viel mehr lernen, zu unterscheiden, was meine leidenschaftliche Sorge wirklich wert ist und was nicht. Bei den meisten Dingen lohnt die Aufregung nicht. Bei anderen schon, wenn es zum Beispiel um die Wahrheit des Evangeliums geht. Aber es bringt meistens nichts, sich selbst zu verteidigen oder die Motive anderer Menschen oder anderer Predigen zu untersuchen und zu korrigieren oder ihren Stil verändern zu wollen. Darauf haben wir sowieso keinen Einfluss. Von daher ist es wichtig, von Paulus diese Gelassenheit zu lernen. Es gibt auch heute unterschiedliche Gemeindestile, unterschiedliche Prediger. Und ich persönlich bin nicht daran interessiert, alle diese Stile zu beurteilen oder zu kritisieren, solange das Evangelium in Wahrheit verkündigt wird, will ich mich freuen. Natürlich tut es weh, wenn man persönlich betroffen ist und wenn sich Menschen von einem abwenden, einen verleumden oder einen enttäuschen. Aber ich glaube, wenn wir unsere Hoffnung auf Menschen setzen, dann werden wir früher oder später enttäuscht und unsere Freude wird schwinden. Setzen wir aber unsere ganze Hoffnung allein auf Jesus Christus und trachten danach, dass sein Evangelium verkündigt wird, dann kann uns die Freude nicht so schnell geraubt werden. Aber der Paulus erwähnt hier auch noch die, die das Evangelium mit einer richtigen Haltung aufrichtig verkündigen. Sie tun es aus Liebe. Diese Leute, die waren nicht eifersüchtig auf Paulus, sie strebten auch nicht nach eigenem Ansehen, vielmehr unterstellten sie sich diesem großen Auftrag, sie klinkten sich sozusagen in die Mission des Paulus ein und sie taten das aus Liebe, sie predigten aus Liebe, sie dienten aus Liebe. Es ging ihnen nicht um ihren Ruf oder um ihre Position. Ich denke, das sollte unser aller Motivation sein im Dienst, in der Gemeinde. Warum setzen wir unsere Gaben ein? Um der Anerkennung willen? Arbeiten wir mit, weil es sich so gehört, aus einem Pflichtgefühl heraus? Diese Leute, da sind sie uns ein Vorbild, sie taten es aus Liebe. Wenn jemand aus Neid oder Streitsucht predigt oder dient, dann tut er es nicht aus Liebe, weil das schließt sich gegenseitig aus. Paulus sagt das übrigens in 1. Korinther 13. Das ist auch eine ganz starke Stelle. Er sagt, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glaube im höchsten und denkbaren Maße gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Du kannst der beste Prediger, der größte Wohltäter und die begabteste Person sein, wenn du deinen Dienst nicht aus Liebe tust, ist er nichts nütze. Und diese zweite Gruppe, die Paulus hier erwähnt, die tat ihren Dienst aus Liebe. Sicherlich liebten sie Jesus und sie liebten sein Wort. Aber aus dem Zusammenhang habe ich den Eindruck, hier geht es um die Beziehung zu Paulus. Sie liebten auch den Paulus. Denn es steht hier in Vers 16, sie handelten aus Liebe zu mir. Denn sie wissen, dass ich mich mit dem Auftrag oder dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Wie schön ist es, wenn man das wirklich weiß. Da gibt es nicht nur diejenigen, die ihren Dienst aus zweifelhaften Motiven tun, aus Neid oder Selbstsucht, sondern es gibt auch Geschwister, die einen aufrichtig unterstützen wollen und sich liebevoll mit einreihen in diesen großen Auftrag, das Evangelium zu verkünden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, der Paulus hat seine Hoffnung auch nicht auf diese Gruppe von Christen gebaut. Denn auch sie könnten früher oder später einen enttäuschen. Er sagt hier in Vers 18, aber was macht das schon? Ob nun die einen mit Hintergedanken das Evangelium verkündigen oder die anderen in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich. Es gibt nur eins, das hier dem Paulus ganz wichtig ist. Das macht ihn glücklich und froh. Hauptsache, die Botschaft von Christus wird verkündigt. Offensichtlich war das die Leidenschaft des Paulus. Und wenn wir seine Briefe lesen, wenn wir seine Biografie kennen, dann wissen wir, dass es das war. Und das gab ihm Grund zur Freude. Liebe Schwester, wie können wir auch mehr hinwachsen, dass wir uns freuen können, unabhängig von unseren Lebensumständen oder von den Meinungen und Motiven anderer Menschen? Wie können wir uns in unserem Alltag mal ganz praktisch freuen, egal ob wir schwitzen und es so richtig heiß ist oder grau und regnerisch? Wie können wir uns trotz Krankheit, trotz aller Ungewissheit im Leben, trotz fragwürdigen Entwicklungen auch in der christlichen Welt, die uns manchmal traurig stimmen oder oft traurig machen, wie können wir uns da trotzdem freuen? Ist das möglich? Das geht nur, wenn Christus und somit auch das Evangelium die höchste Priorität unseres Lebens ist. Und wenn wir durch das Fenster des Glaubens unseren Blick immer wieder auf ihn richten, weil er unsere höchste Freude ist. Lass uns beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort, das wir heute betrachten konnten, und wir bewundern einfach deinen Diener Paulus. Wir staunen über seine Leidenschaft für das Evangelium, für seine Freude, die unabhängig war von den äußeren Umständen, die sogar unabhängig war von den Motiven und den Beweggründen anderer Leute. Er konnte sich freuen in Ketten, weil er einfach durch das etwas sehen konnte, was du tust, wie du trotz widrigen Umständen dein Reich baust. Er konnte sehen, dass du am Wirken bist und dass du auch im Kleinen wirkst. Und ja, ich glaube, er konnte auch sehen, dass du uns ein Haus baust. Und dass es sich lohnt, so viele Menschen wie nur möglich auf diese himmlische Heimat, auf dieses Haus aufmerksam zu machen und die Menschen mitzunehmen. Deshalb hat er das Evangelium mit solcher Leidenschaft auch in Ketten verkündigt. Und wir lernen von ihm. Du hast uns dieses Wort gegeben, nicht nur, dass wir es lesen und uns so ein bisschen Gedanken machen, sondern dass wir uns durch dein Wort auch persönlich angesprochen fühlen und dieses Wort in unserem Leben anwenden. Herr, du hast uns Vorbilder gegeben. Und deshalb lesen wir dein Wort, um uns an ihnen zu orientieren, um neue Kraft zu schöpfen, neues Vertrauen, neue Hoffnung. Und jeder Einzelne vorwärts gehen. Und die Gaben einsetzen, die du uns geschenkt hast, zur Förderung deines wunderbaren Evangeliums und zur Ehre deines wunderbaren Namens und zur Freude unser aller. Amen.